Hallo und herzlich willkommen zu Folge 118 des Fusecast, der dritte Podcast diese Woche
auf Fuse. Fühlst du dich? Bist du schon ausgelaugt?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich war eigentlich nie so ein extrovertierter Typ früher, der viel erzählt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich laber und laber und laber in letzter Zeit. Das tut mir wirklich leid. So, ich weiß nicht genau, woher das kommt irgendwie. Vielleicht ist das so dass einem Menschen fehlen.
So, ne? Ja, oder das ist die Midlife-Crisis. Du wirst plötzlich so ein richtiger Entertainer.
Ja.
Seht her, seht mich an.
Ja, tatsächlich, ich habe ja für diese Fuse Radio Show, die ich jetzt immer dienstags mache, habe ich ja immer so eigene Coverbilder, ne? Da habe ich jetzt schon quasi mein ganzes Inventar nach Fotos von mir irgendwie durchwühlt. Und jetzt brauche ich halt so Influencer-mäßig, brauche ich halt irgendwie Fotos, irgendwie, keine Ahnung.
Du, da musst du vielleicht von deiner Frau demnächst mal fordern, dass sie ein paar Bilder von dir macht oder von deiner Tochter. Ich glaube, die hat doch auch schon mal ein paar Fotos von dir gemacht, die ja eigentlich ganz gut waren.
Ja, voll, ja. Ja, tatsächlich hat die irgendwann mal eine ganz alte Digitalkamera, als man noch sowas hatte vor Handys, irgendwie von mir bekommen, weil sie Fotos machen wollte. Und damit hat die mal, oder auch mit meiner großen Kamera hat sie auch schon mal Fotos gemacht,
das stimmt. Ja, und los.
Genau. Ja, vielleicht mache ich das, dann werde ich so Influencer und lasse das Ganze von meiner Tochter dokumentieren.
Demnächst machst du dann auch Werbung für so Saftkuren.
Ja, ist doch voll super.
Ja. Weil so viele gefragt haben, hier übrigens der Link zu meinem Sofakissen.
Ja, genau. Dieses, weil so viele gefragt haben.
Das ist immer so geil.
No one ever. Ja. Woher kommt das Sofakissen?
Enttarne Werbung in 3, 2, 1. Dieses, ach so, weil so viele gefragt haben, wie mir die Schokolade geschmeckt hat. Nein, es interessiert mich ein Scheißdreck, Annemarie, ob dir die Schokolade geschmeckt hat.
Wer ist denn Annemarie?
Weiß ich nicht, weil es ist ein richtiger random Name, der mir eingefallen ist.
Ja, nee, vielleicht mach ich das da. Ja, ich meine, gut, über Musik posten wir ja eh die ganze Zeit beim Fuse. Da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, muss ich das eigentlich als Werbung irgendwie markieren?
Nee, ne?
Wenn ich sage, die haben einen neuen Song, das ist ja keine Werbung, oder? Nee, ist das Werbung?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Du kriegst ja kein Geld dafür, dass du den Post machst.
Nö. Das mache ich aus reiner Freundlichkeit, wobei ich sonst nichts zu tun habe. Britt, sag mal.
Ach, oh Gott.
Du kannst ja auf deinem Telefon anzeigen lassen, wie so deine Nutzung ist. Machst du das? Lässt du dir das anzeigen?
Nee, okay. Auf gar keinen Fall. Ich habe, da gab es ja am Anfang immer so einen wöchentlichen Bericht, glaube ich. Das habe ich irgendwann ausgeschaltet, aber es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich mache, ich habe das ausgeschaltet, als ich noch Social Media mäßig gearbeitet habe. Das heißt, das war ja auch meine Arbeitszeit. So. Und ich weiß, dass ich sehr viel mit dem Handy dran bin. Das muss ich nicht noch angezeigt kriegen. Und dann will ich auch nicht wissen, wie viel, weil ganz ehrlich, nee. Okay, ich bin nicht so abhängig, glaube ich, dass ich weiß es nicht. Nee, aber ich lasse es mir nicht anzeigen. Okay. Du? Warum fragst du?
Weil ich kriege das halt einmal da die Woche irgendwie, ne? Und dann das ist schon immer erschreckend, finde ich so, ne? Aber das Ding ist, da zählen ja auch so Sachen rein, wie wenn du es als Navi benutzt, ne? Also wenn du es eine Stunde irgendwie als Navi anhast, so, dann hast du ja direkt eine Stunde drauf oder sowas. Das ist natürlich, es ist halt schwierig, finde ich, zu unterscheiden zwischen sachgemäßem Gebrauch und wildestem Internetstalking bei Instagram oder so.
Das stimmt. Und ich mache ja auch super viel. Also wenn ich Reviews schreibe, kann man ja auch einfach mal droppen. Ich schreibe ja meistens Reviews im Zug und dann schreibe ich die auf dem Handy. Das heißt, ich habe parallel Spotify oder irgendeine App, wo dieser Stream zur Verfügung steht, die Notizen-App und wahrscheinlich noch E-Mails auf, weil ich dir das dann noch ganz panisch schicke, weil ich immer ein bisschen spät dran bin. Das heißt, sowas ist dann ja auch immer eine Bildschirmzeit oder manche Streams von, die du so als Preview kriegst, wenn du da das Handy sperrst, dann spielt der den nächsten Song nicht ab. Das heißt, manchmal lasse ich es auch einfach offen liegen.
Ja, das stimmt.
Und damit der Stream halt weiter durchläuft und ich nicht jeden Song extra anmachen muss und solche Sachen. Aber ja, machen wir uns nichts vor, ich hänge wahrscheinlich auch irgendwie 3 Stunden auf Instagram oder mehr am Tag.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber noch sehr.
Soll ich mal nachgucken? Oh Gott.
Jetzt hier live, ja.
Jetzt hier live, wo sieht man das denn nochmal?
Ich habe keine Ahnung.
Bildschirmzeit vielleicht. Alle Aktivitäten anzeigen. Oh, das lädt richtig lange. Warte mal, Instagram heute 34 Minuten. Ja, das ist ja noch nicht so viel.
Ja, gut, wir haben gerade mal 12 Uhr, ne?
Ja, aber ich bin ja schon seit Tagesdurchschnitt 1:10 bei Instagram. Das ist nicht so viel.
Okay.
Zweitmeistens YouTube. Tagesdurchschnitt 31 Minuten.
Das geht ja alles noch irgendwie.
Das geht ja voll, oder? Also ich wundere mich gerade selber, ehrlich gesagt, ein bisschen.
Naja, vielleicht ist es die durchschnittliche Zeit. Wir haben ja erst Mittwoch.
Ach so, vielleicht ist das von Februar, meinst du?
Ja, oder vom Februar, 2. Februar, wenn wir aufnehmen.
Oh, das könnte natürlich sein.
Naja, egal.
Nee, ändert sich nicht, wenn man okay. Naja, gut.
Ja, sowas. Ach ja. Ja, wir haben ja eben überlegt, über was wir denn reden, weil so zum einen gibt es gar nicht so wirklich viele neue Songs, fand ich, letzte Woche. Und zum anderen mache ich das ja jetzt auch eher Richtung Radioshow. Von daher sagt
wissen ihr, wir einfach nicht mehr, worüber wir reden sollen.
Nee, ist furchtbar. Ne? Ist wirklich furchtbar. Man hätte auch über Neil Young und Spotify reden können, ist mir gerade dabei eingefallen.
Nee, das haben schon so viele andere in ihren Podcasts ausklamüsert. Das müssen wir nicht auch noch machen.
Kennst du dich mit NFTs aus?
Ich habe absolut keine Ahnung, nee. Ich bin bei allem, was so Krypto ist, das ist mir alles nicht haptisch genug. Also ich brauche immer irgendwie, wenn ich was kaufe, dann brauche ich was in der Hand. Das ist, nee. Ich habe da kann ich absolut nichts mit anfangen. Also besitze ich nicht und habe ich mich auch nicht wirklich reingefunden. Ich weiß, dass es das gibt und dass man da Geld für ausgeben kann.
Ja.
Aber viel mehr weiß ich auch nicht.
Okay. Ja, das Ding ist halt, ich finde halt auch so Kryptowährung und so hat halt mittlerweile einen extrem, oder was heißt extrem schlechten Ruf. Aber ich finde halt, wenn man sich so vom geistigen Auge vorstellt, wer Kryptowährung kauft, dann hat man da, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der zuhört und Kryptowährung besitzt. Aber irgendwie hat man doch das Bild von so einem super nervigen Menschen, oder?
Ja, ich finde, da wird halt auch viel Schindluder mit betrieben.
Ja. Ich bin tatsächlich auch kein Fan. Mit NFTs habe ich mich mal so minimal beschäftigt. Das heißt, da gibt es halt so ein bisschen gefährliches Halbwissen von mir, so was das angeht. Aber ich habe tatsächlich mal so ein bisschen, ich stehe da auch eher auf der kritischen Seite. Ich habe da so ein, zwei Sachen. Ich kriege diesen Newsletter von David Farrier, falls ihr der was sagt. Der hat diese Netflix-Doku gemacht, wie hießen die nochmal, wo so ein sehr dünner, weißer Neuseeländer in sehr crazy und gefährliche Orte fährt. Dark Tourist hieß das.
Ah, ja.
Ja, genau.
Der hat gesehen, natürlich. Habe ich auch gesehen, ja.
Ja, siehst du. Nee, aber der hat halt, der macht so ein Newsletter, wo er halt, der ganz interessant ist eigentlich, und da ging es auch ein paar Mal schon um NFTs und dass das die Hölle auf Erden ist und das Schlimmste der Welt. Und so ein NFT, also kurze Einführung, und wir kommen auch gleich zum Punkt, so keine Sorge hier, ne? Aber
wir verkaufen jetzt hier gleich nichts, keine Sorge.
Nee, um Gottes Willen. Das sind halt quasi digitale Inhalte, die mit einem Code versehen sind, sodass man sich quasi sicher sein kann, dass man das Original hat. Oder die so eine Einzigartigkeitsbescheinigung für digitale Produkte letztendlich so. Also zum Beispiel wurde irgendwie der erste Tweet ever auf Twitter irgendwie für 1, noch was Millionen irgendwie verkauft. So. Und das ist ja was, wo man sich normalerweise denkt, wie verkauft man das? So, wie geht das? Ich kann auch ja einen Screenshot machen, dann habe ich das auch so, so ungefähr. Aber dann hat man quasi einfach bei sich auf einem Rechner liegen, irgendeine Datei, einen Schlüssel, einen Code, der halt einzigartig ist. Und damit bist du halt Besitzer davon. So.
Ich finde, das ist super schwer vorstellbar. Also ich habe auch gesehen, das soll es auch in Spielen zum Beispiel geben, dass du dann der Einzige bist, der eine bestimmte Waffe hat oder einen bestimmten Gegenstand in dem Spiel hat. Aber ich finde, das ist so super schwer vorstellbar, gerade mit so einem Tweet. So, ja, was soll ich denn dann auch damit? Also, I don't know.
Ja, ich meine, was ich da gelesen hatte, das war halt so ein bisschen, das stellt ja auch den Vergleich an, irgendwie hier die Mona Lisa im Louvre ist halt Millionen wert. Eine Kopie davon ist halt, keine Ahnung, den Herstellungswert wert, so, wenn überhaupt. So, es geht halt darum, das Original zu haben. Letztendlich, und als das losging, da habe ich das noch so ein bisschen nachvollziehen können, weil es da um Sachen ging, die wie digitale Kunst, so, ne? Also wo es dann halt drum ging, da hat jemand irgendwie ein 3D-Modell gebaut, irgendwas irgendwie Einzigartiges wirklich, so, also halt ein Kunstwerk, so, es gibt ja solche Sachen. Und um das dann halt irgendwie verkaufen zu können, so, weil theoretisch könnte er das halt einfach 10-mal kopieren und 10-mal verkaufen, aber somit geht es halt nur einmal und der rechtmäßige Besitzer hat, quasi Nachweis, dass alles andere dann Fälschungen sind oder Kopien sind oder sowas. Ja, man muss schon irgendwie da so irgendwie um eine Ecke denken, finde ich, um da den Wert zu erkennen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so bei digitaler Kunst, wenn du sagst, ja, das macht irgendwie schon Sinn. Aber da kommt wieder das Schindluder. und zwar hat das jetzt ja jemand relativ illegal gemacht. Also der hat einfach, wie war das, der hat einfach die Spotify, von Spotify sich die Daten gemobst, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und verkauft jetzt einfach Musik und Artwork von Musikern als NFT.
Ja. Ja, so ungefähr ist das. Also man muss dazu sagen, das gibt's jetzt im Musikbereich, gab es das jetzt auch schon ein paar Mal, dass du NFTs kaufen kannst von irgendwelchen oder NFTs, wenn man cool sein will. und dann hast du quasi ein Urheberrecht mit daran. Zum Beispiel, also das hatte ich jetzt nur ein paar Mal gelesen, dass du halt zum Beispiel dadurch in eine Band oder in einen Song investieren kannst. Du könntest zum Beispiel sagen, so, ey, keine Ahnung, ich glaube, der neue Adele-Song wird halt ein Riesenhit. Den kaufe ich mir halt als NFT oder einen Anteil davon. Dann würdest du quasi auch, so habe ich das Geschäftsmodell jedenfalls verstanden, korrigiert mich da bitte, wenn ich da falsch liege, dann würdest du da auch von jedem Stream quasi Kohle gewinnen. Also du hättest quasi eine Wertanlage in diesem Song.
Ist digital. Ja eigentlich nicht schlecht, wenn halt die Künstler davon wissen und auch was davon haben.
Jein. Ich finde es, also ich bin da so ein bisschen. Ich finde es schwierig. Ich finde zum einen, sollte Musik eine Wertanlage sein? Ich finde es ja schon schwierig, wenn irgendwie, ich habe das heute auch beim Fuse gepostet, so einfach nur als Gag, irgendwie dieses hier, was ist eure, also welche Schätze habt ihr im Plattenregal, so was ist eure teuerstes Vinyl irgendwie so. Mhm. Ne? Ich habe halt hier die AFI Sing the Sorrow Platte irgendwie auf Vinyl, rot, also Doppelvinyl, rot, durchsichtig. Die geht irgendwie bei Discogs, Moment, ich habe mir eben einen Screenshot davon gemacht, weil ich das auch gepostet habe, im Mittel bei, liegt die bei 370 Euro im Mittel. So, der Höchstwert, der je erzielt wurde, war 516 Euro und irgendwie Minimum 160 Euro irgendwie so. Und da denke ich mir, die habe ich halt für irgendwie 25 Euro im Laden gekauft. So, ne? Ich meine, klar, die ist selten und es ist was Haptisches, das kann ich noch verstehen, aber nur weil ich die halt irgendwie habe und die halt auf Vinyl 500 Euro wert ist, im Maximum, kann die halt trotzdem jeder online hören. So, ne?
Das stimmt.
So. Und keine Ahnung, also es ist halt immer noch so, dass das jeder hören kann, aber sollte Musik wirklich eine Wertanlage sein? Sollte man wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ich tue mich eh schwer mit Wertanlagen. So. Mhm. Ich weiß nicht, was denkst du darüber? Sollte Musik eine Wertanlage sein? Und digitale Musik vor allem?
Ja, das ist halt tatsächlich schwierig. Vor allem, weil ja sowas auch super schnell an Wert verlieren kann. Also wenn Beispiel Künstler XY tritt so richtig in die Scheiße, versaut sich seine Karriere, Songs werden bei Spotify runtergenommen oder werden digital nicht mehr veröffentlicht.
Ich sag mal so, wer halt
ist NFTs. Ist das eine Wertsteigerung? Ist das eine Wertverlust?
Ja, wer NFTs von den Lost Profits-Songs hat?
So? Die habe ich auch gerade gedacht, ja. Wobei, ja.
Ja.
Oder weniger schlimme Dinge.
Ja, nee, aber das ist tatsächlich klar, ne? Aber stell dir das mal vor, irgendwie, dann entsteht da eine Börse, irgendwie, dann kannst du da Songs handeln, irgendwie, du als Musiker weißt überhaupt nicht, was da irgendwie mit deinen Sachen gemacht wird, so. Das ist ja eh ein Riesengeschäft, ne? Man denke nur dran, irgendwie, dass irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, Michael Jackson damals den gesamten Backkatalog der Beatles gekauft hat für irgendwie ein paar Millionen Dollar, so, dann gehörten dem halt die Songs, so, ne? Letztendlich ist das ja nichts anderes. Dem gehörten halt die Rechte. Dann gehört dir halt irgendwie ein digitaler Fingerabdruck dieses Songs, so, ne? Und du verdienst daran mit.
Was jetzt aber ja gerade halt so kritisch ist, ist, dass die einfach alle nichts davon wussten. Also, ich habe heute Morgen, als ich bei Instagram rumgeflitscht habe, direkt als erstes am frühen Morgen, habe ich gesehen, dass die Sängerin von COVID sich komplett darüber aufgeregt hat, dass deren sowohl Artwork als auch, glaube ich, Musik da eben verkauft wird, dass sie dann mit nichts zu tun haben, dass das bitte offline genommen werden soll, und hab's dann halt weiter gegoogelt und gesehen, dass noch mehr Leute dazu was gepostet haben. Du hast eben auch Sharptooth genannt als Beispiel.
Genau. Ja.
Und das ist halt natürlich ein krasser Akt, einfach Sachen online zu stellen, die, an denen man ja selber noch nicht mal das Urheberrecht hat. Also wenn jetzt eine Band sich entscheidet, ja komm, wir stellen das online und wir haben die Rechte da dran und wir verkaufen halt ein das irgendwie als NFT, dann ja. Aber wenn die Leute da auch gar nichts von wissen, aber diese Seite, die das online gestellt hat, ist mittlerweile auf jeden Fall wieder offline.
Ah, okay.
Ja, also man kann die gar nicht öffnen.
Okay. Ja, tatsächlich hatte ich das ja unabhängig davon, dass du das irgendwie erwähnt hattest, hatte ich dir das ja eben geschickt irgendwie, ne, dass das, wie gesagt, Sharptooth irgendwie gepostet haben. Und da war das halt ähnlich. Also anscheinend hat dieser Typ einfach irgendwelche Codes oder, ja, ich bin ja auch kein Informatiker irgendwie, ne, sich da irgendwas auf Spotify rausgezogen und das dann als NFT verkauft von allen möglichen Bands. Unter anderem hat er sich ja da auch, ich sag mal, so Sachen wie Disney oder so, ne, ja, also von Disney. Und ich dachte so, ey, genau mit denen will man sich auch anlegen, das ist eine super, super gute Idee. Ja, ja. Ja, super smart. Also von daher, ey, ich finde, das ist halt ein ganz, ganz heikles Thema und ich muss auch sagen, irgendwie so Bitcoin und NFT, ich finde das alles super scheiße. Also, ja, nicht also, mal.
Ja? Wenn man früh darauf aufgesprungen ist, glaube ich, bei Bitcoin und dann noch richtig schön viel Geld mitmachen konnte, herzlichen Glückwunsch. Es gab auch mal kurz eine Zeit, wo man bei Lieferando oder diversen anderen Bestell-Apps mit Bitcoin bezahlen konnte. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber ich finde das halt, wie gesagt, ich finde das einfach super, wie der Name auch sagt, kryptisch. Also ich kann damit absolut nichts anfangen. Ich bin aber auch ganz schlecht, wenn es wirklich um solche, ja, so Informatik-Sachen geht, mir sowas vorzustellen, was man nicht haptisch sehen, packen kann.
Ich weiß nicht, ich finde halt so ein bisschen, da kommt so eine Goldgräber-Stimmung auf irgendwie. Jeder versucht da irgendwie sich was ranzuraffen. Dann sieht man so total coole Startup-Hipster, die sich irgendwo in der Wüste in Nevada einen Bunker bauen mit irgendwie 10.000 Servern drin und da anfangen Bitcoin zu minen. So, wo ich mir denke so, ey, so, ihr macht halt, also das ist halt, was, wo ist der Mehrwert? So, wo ist der Mehrwert, sag ich mal, für die Menschheit? Also nicht alles muss ja irgendwie so, aber nicht alles muss irgendwie den großen Sinn haben oder sowas. Aber das ist ja einfach nur random Code auf irgendeinem Rechner, der einfach nichts bedeutet. So, also, oder?
Vielleicht gibt es hier jemanden, der das hört, der sich damit auskennt und es da mal eine Besseren belehren kann.
Ey, gerne, ne? Wenn jetzt
ja, da haben wir die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen.
Wenn jemand der Meinung ist, wir reden hier scheiße, so, dann gerne Bescheid sagen und mal mit uns diskutieren, weil das würde mich echt mal interessieren, wie ihr zu NFTs und sowas steht. Würdet ihr sowas kaufen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns das mal irgendwie in die Kommentare oder sonst wohin. Oder in die Blockchain. Aber würdet ihr sowas kaufen? Keine Ahnung, würdet ihr ein Fuse-NFT kaufen? So? Ja, oder weiß ich nicht was. So, ne? Also einfach nur so.
Ja, pass mal auf, wie gut die Bilder werden, die deine Tochter von dem macht. Vielleicht
kannst du die natürlich verkaufen. Als NFTs verkaufen, ja. Das wäre noch was irgendwie. Ja, aber es ist so, keine Ahnung, da sieht man halt auch, dass es, was ich eben mit Goldgräber-Stimmung meinte, das ist so ein bisschen Wilder Westen noch. Ne? Anscheinend denkt da jeder, er kann verticken, was er will. Ich hatte tatsächlich nämlich ein, zwei Tage vorher von diesem Typen, der das da gekauft hat, hatte ich bei Facebook eine Werbung. So, das ist so, ey, kauf hier NFTs von deinen Lieblingskünstlern bei mir irgendwie, oder wir sind der Marktplatz für Facebook. So, ja, ist auch die Wurzel allen Übels, ey. Mm. Also dieser ganze Web 3.0-Scheiß, ich glaube, das ist Facebook noch nicht mal, aber das ist alles so, das wird unser Untergang. Ich sag's dir, Klimawandel, es wird ein Witz dagegen, wahrscheinlich.
Ja, stimmt.
Oh Gott. Ein Fass nach dem anderen auf hier. Ja, nee, ich, keine Ahnung, wie gesagt, das ist ein großes Thema, ein heikles Thema. Ich finde NFTs halt wirklich, kommen direkt aus der Hölle für mich. Persönlich?
Ja, das ist so wirklich so ein bisschen die Gefahr jetzt, dass wenn man sich einfach nicht damit auskennt, etwas zu verteufeln, muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch mal oft vorgekommen. Aber ja, deswegen sage ich ja, wenn sich damit jemand gut auskennt und das irgendwie cool erklären kann, aber ansonsten bin ich an der Stelle auch raus.
Ja, nee, aber ich meine, mir geht es halt vor allem um, wie gesagt, So, wenn man da so ein bisschen weiter reinliest, ne, irgendwie was Bitcoin-Mining allein an Strom verbraucht, irgendwie, das ist ja wie so ein mittelgroßes Land, irgendwie. Das ist ja nicht so, als hätten wir gerade irgendwie vor, irgendwelche mal aus der Kohle irgendwann auszusteigen, irgendwie, ne?
Was?
Ach so, ja, nee, sorry. Aber, ja, solche Sachen halt irgendwie, wo ich mir denke, so, pff, wirklich dafür irgendwie, ja. Weißt du, halb Deutschland macht sich irgendwie Sorgen, dass wenn irgendwie alle Elektroautos fahren würden, dass der Strom ausgeht, aber schön Bitcoin meinen irgendwie. Ja. Was für ein Schwachsinn. Ah, ja, aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, wenn ihr vielleicht sogar ein NFT seid, so, dann sorry, dann sag Bescheid und dann können wir da gerne mal drüber reden. Auch geredet hast du, Britt, ne? Aber nicht mit mir.
Nee, ja. ich hab ausnahmsweise mal nicht mit dir geredet, sondern ich habe es im letzten Podcast schon angedeutet mit Hansol von Shoreline und das war wirklich eins meiner liebsten Gespräche. Und ja, wir haben uns sehr lange unterhalten, ich glaube 40 Minuten oder sowas, geht es um das Album von Shoreline, was auch diese Woche jetzt erscheint, also quasi morgen, wenn ihr den Podcast hört. Und ja, wir haben über Songs gesprochen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wow, ich wollte gerade Cover sagen, NFT? Aber Cover ist komplett falsch. Die haben auch NFTs, nein, haben sie nicht. Features, mein Gott, war eine schwere Geburt. Die haben auch Features auf diesem Album. Darüber haben wir gesprochen, über Videos haben wir gesprochen.
Also über alles.
Also wir haben über richtig, richtig viel gesprochen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das Gespräch anzuhören, weil Hansol ist einfach sehr netter Mensch.
Super, dann hören wir doch das hier jetzt direkt mal rein.
Hallo Hansol.
Hallo Britt.
Wir haben gerade schon ein ganz kurzes Vorgespräch gemacht, aber ich wollte noch nicht so viel vorwegnehmen, weil ich musste erst mal sagen, ich habe das Gefühl, wir hätten uns heute schon Ewigkeiten unterhalten, weil ich zur Vorbereitung den Chateau Disaster Podcast vom lieben Batti gehört habe.
Ah, Wahnsinn.
Und mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reinhören, weil ich dachte, naja, mal gucken, wie es so abgelaufen ist, damit ich nicht ständig die gleichen Sachen frage. Und dann habe ich mich so gut unterhalten gefühlt, dass ich es komplett gehört habe.
Freut mich. Ich fand das Gespräch auch sehr angenehm. Es ist ja ein super krasses Abgenörde über Musik. Und ist auch spitze. Also ab und zu finde ich es auch gut.
Kann man voll empfehlen. Also Batti ist ja auch schon beim Fusecast zu Gast gewesen und auch Dennis und Benny waren auch schon bei ihm zu Gast und haben da sehr viel über Emo geredet. Ich habe aber auf jeden Fall deine Aussagen oft gefühlt, weil du warst ja auch so dieses, naja gut, diese ganzen Emo-Kenner und ich weiß eigentlich wirklich gar nicht, was das ist so richtig, genau. Wie definiert man das? Und genauso fühle ich mich jedes Mal, wenn Benny und Dennis keine Ahnung, 2000er-Folgen machen und dann da anfangen, über so 2000er-Emo abzunehmen. Und ich bin immer so, ja, keine Ahnung, ich war da irgendwie 8.
Ja. Die Emo-Elite.
Die Emo-Elite. Wo soll ich das hernehmen? Ich habe auch keinen Bock, die irgendwie so 10 Jahre zurückzuhören und mir dann eine Diskografie von 14 Alben anzuhören. Sorry, habe ich auch keine Zeit für. Deswegen habe ich das auf jeden Fall sehr gefühlt, was du da alles gesagt
sehr
hast.
Sehr gut. Nicht nur mir geht's so.
Und würde da vielleicht schon noch was von aufgreifen, so als Einleitung. Weil du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass du dass du auch viel nur noch Playlisten hörst. Das habe ich auch letztes Jahr so gehabt. Also ich habe kaum Alben gehört, ich habe sehr, sehr viele Playlisten gehört. Und da habe ich mich gefragt, wie entdeckst du denn Musik? Also bist du dann noch so auf Tipps von Freunden? Hörst du Playlisten, die dir vielleicht Bands, die dir auch gefallen, reinspülen? Mhm. Wie kommst du da? Wie entdeckst du neue Musik?
Es ist eine Mischung, so wie bei allen anderen, denke ich. Also das eine ist tatsächlich so, wie Spotify es möchte. Also ich höre eine Playlist, dann gefällt mir ein Song und dann gucke ich, was die KünstlerInnen noch so haben. Ich habe mal festgestellt, dass die Sachen, die ich dann längerfristig richtig gut finde, dass das immer noch Empfehlungen von Freundinnen sind. Also vor allem Christoph, der bei uns jetzt Bass spielt in einem Jahr, ich glaube, keine Ahnung, so 9 von 10 Bands, die er empfiehlt, finde ich richtig, richtig gut danach. Also das funktioniert anscheinend immer noch in meinem Leben. Das ist ganz gut. Aber die andere Hälfte, würde ich sagen, ist schon so Spotify-Algorithmus-Geballer. Mhm.
Hast du da irgendwelche Playlisten, die du gerne hörst? Oder fällt dir aus dem Stegreif jetzt nichts ein?
Zuletzt habe ich sehr viel, die heißt Alterna Rap. Mhm. Also es geht, glaube ich, wenn der Name richtig ist, um Alternative Rap.
Also wie definiert man Alternative Rap?
Ja, genau, ich habe keine Ahnung. Alterna-Rap-Elite. Also es ist viel so, ich würde sagen, so Lo-Fi, auch Emo-Rap, aber auch viel R&B und Soul-Einfluss. Ja, das höre ich sehr gerne. Dann hören wir im Auto meistens diese Pop-Punk-Playlist, die, glaube ich, jeder auch irgendwie satt hat, aber keine Ahnung, das ist schon auch schön. Genau, und sonst tatsächlich so kleinere Playlisten von befreundeten Bands. Ne? Also zum Beispiel, es gibt von der Band High Spencer diese, habe ich auch vergessen, wie die heißt, ich glaube Frühlings, oh, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die Liste von High Spencer, die höre ich sehr gern.
Okay. Genau.
Ja, hast und, du, wie sieht es denn bei dir aus, Britt?
Also bei mir ist wie ähnlich wie bei dir, 90% oder sagen wir 80% kommt über meinen Mann, weil der auch, der ist ein bisschen offener für ganze Alben und hört sich dann da rein und sagt dann, ja komm, hör dir das vielleicht mal an, das könnte dir auch gefallen, das ist wie das und das und dann weiß ich schon, dass es sich lohnt oder der macht im Auto irgendwas an. Da kann man sich eigentlich ziemlich gut drauf verlassen und ansonsten ist es bei mir auch wirklich der klassische Spotify-Algorithmus. Oder vielleicht noch so 10% durchs Fuse, wenn so durch Zufall irgendwie kommt, willst du mit denen und denen ein Interview machen und ich kenne die vielleicht gar nicht. Aber das ist eigentlich eher selten, weil mittlerweile ich mir doch relativ viel aussuche, wen ich interviewen will und dadurch schränkt man sich eigentlich ein bisschen selber ein. Aber ja, es ist ähnlich wie bei dir. Und Playlisten, weiß ich gar nicht, ich habe nicht so diese eine Playlist, die ich höre, sondern wenn mir irgendwas reingeschwemmt wird, dann mache ich das alles auf meine Lieblingssongs und dann höre ich nur noch meine Lieblingssongs-Playlist. Und dadurch ist dann auch dieser Jahresrückblick immer so komplett einseitig.
Okay. Würdest du denn sagen, wenn du Musik hörst, also zum Beispiel, wenn du zur Arbeit fährst oder sowas, hörst du dann eigentlich nur Songs, die du schon kennst und gut findest? Oder hörst du meistens eher neue Songs?
Oh, das ist eine gute Frage. Meistens so ein Teil neu und ein Teil dann alt. Also zum Beispiel, ich höre den Release-Radar oder ich höre eine Playlist, die ich noch nicht kenne. Und ab der Hälfte der Fahrt, also ich habe eine sehr lange Fahrt, das muss man dazu sagen, 1,5 Stunden, so da habe ich Zeit. Die andere Hälfte höre ich dann eher so die Sachen, die ich kenne, weil ich dann weiß, okay, ich muss jetzt aussteigen und dann gehe ich das Stückchen, dann höre ich lieber was ich kenne, wo ich mich nicht unbedingt konzentrieren muss. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ich höre fast nur Sachen, die ich schon kenne. Also, weil das ja auch schnell langweilig werden kann, irgendwie grabe ich dann ab und zu so sehr tief in so Sachen, die ich gehört habe, als ich noch zur Schule gegangen bin.
Oh, ja.
Und es wird dann so irgendwie schnell nostalgisch, aber ich höre echt wenig neue Musik. Also, es ist mir letztens mal aufgefallen. Ich höre, also auch, glaube ich, im Gespräch mit Batti dann so. Ich höre echt wenig neue Musik. Ja. Und wenn, dann über so, also genau das, was ich gerade sagte, ne? Empfehlung oder Spotify.
Ja.
Aber das ist echt, ich würde sagen, die meiste Zeit mache ich einfach Sachen an, die ich schon kenne. Keine Ahnung, etwas alt eingesessen.
Ich habe auch so das Gefühl, dass ich einfach nicht mehr, das hast du, glaube ich, auch gesagt, nicht mehr die Zeit, also ich habe das Gefühl, nicht mehr die Zeit zu haben, mir ein ganzes Album am Stück anzuhören. Also das fällt mir total schwer, mich drauf einzulassen und mir zu sagen, okay, ich setze mich jetzt, die dauern ja auch alle nicht lange, 45 Minuten hin und höre jetzt dieses eine Album durch.
Ja, voll. Das muss man auch wirklich wollen dann irgendwie, ne?
Ja.
Ja, und dann ist es meistens schon so eine Band, die ich halt schon irgendwie kenne, deren neuen Album ich noch nicht gehört habe oder so. Aber ganz ehrlich, selbst bei Bands, mit denen ich echt gut befreundet bin, wenn die ein neues Album rausbringen, es braucht so 4 Wochen, bis ich das durchgehört habe.
Ich liebe Freunde von mir, die EPs rausbringen.
Ja, voll. Oder einfach ja 2 Singles oder so.
Ja, genau.
Ja, ist schon einfacher.
Was ist so, du hast auch, eigentlich könnte man diesen Podcast jetzt auch Chateau Desaster Teil 2 nennen.
Klar.
Du hast auch gesagt, dass du, wenn du zum Beispiel den Song von einer Band hörst, dann auch direkt so, oder mehrere Songs davon gut findest, dann auch direkt so die Instagram-Profile und so abcheckst, um zu gucken, ob da alles passt. Finde ich auch, mache ich auch. Und dass, wenn dann nicht alles passt oder irgendwas so, weiß ich nicht, Bild-Tonschere, aber so, dass so auseinandergeht und man sich denkt, ah, irgendwas passt da nicht, dann nicht weiterzuhören. Aber welche Band hat dich zuletzt oder welche MusikerInnen haben dich zuletzt überzeugt, dran zu bleiben durch ihren gesamten Auftritt?
Slope. Kennst du die Band?
Ja, Mann. Hatten wir auch schon im Podcast.
Ich feiere es heftig. Also, als ich dieses erste Mal gehört habe, also zum Beispiel eine Band, die mir Christoph empfohlen hat. Die haben wir gehört, als wir draußen irgendwas am Proberaum gebaut haben und dann lief das so. Und
dafür ist es auch genau richtig.
Ja, genau. Und er meinte so, hey, kennst du Slope? Bla bla. Er hat sie mir ja vorgestellt mit den Worten, das sind quasi Turnstile aus dem Ruhrpott. Und es hat eigentlich, also es hat mich schon gecatcht. Und Musik fand ich mega cool. Und halt, keine Ahnung, sehen halt alle cool aus. Ne? Das Merch sieht mega cool aus, das ja. passt alles mega gut zusammen. Dann haben wir hier in der Nähe gespielt, auf einem kleinen Festival in der Nähe von Münster. Ich habe die leider nicht gesehen. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass es halt, dass es Jerks sind.
Null.
Ja, und alle haben auch gesagt, nein, Mann, die sind alle mega cool. Deswegen bin ich jetzt umso überzeugter irgendwie davon.
Kann ich bestätigen. Also ich habe auch das Interview mit denen gemacht. Ich glaube, das habe ich letztens auch noch irgendwo gesagt, dass das eins meiner Lieblingsinterviews letztes Jahr war, weil ich die so sympathisch fand, weil das halt so Ruhrpott-Schnauzen klingt immer so abwertend, aber ja. die halt einfach, die reden so das, was ihnen einfällt. Und ja. das war großartig, so total offenherzig und nett. Und das fand ich ziemlich cool. Also hat mich auch ja. sehr überzeugt.
Sie sind nicht
das ist auch ein sehr unterschätztes cool. Album dieses von letzten Jahr, finde ich. Also das hat ja. irgendwie nicht so gezündet, wie es das vielleicht verdient hätte. Wahrscheinlich einfach, weil Corona.
Okay, interessant, dass du den Eindruck hast. Ich habe also auch sehr subjektiver Eindruck, dadurch, dass ich halt viel gehört habe. Und dass ich irgendwie auch mitbekomme, dass die halt ich glaube, wenn ich was von denen mitbekomme, dann lass die coole Shows spielen. Zum Beispiel so, ich glaube, die haben diese Nasty-Show in Köln supported oder da habe ich gesehen, dass die irgendwie auf dem Wacken spielen und so. Und da dachte ich, oh, irgendwie cool, freut mich, dass es irgendwie anscheinend so doch ein bisschen läuft. Ne?
Ja, aber nee, das war in so wenigen Jahresrückblicken und so, das meine ich. Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie untergegangen, also mehr untergegangen, als es verdient hat, weil es hätte mehr Erwähnung finden sollen.
Ja, stimmt, wahrscheinlich schon.
Hat es jetzt hiermit.
Ja, tada.
Jetzt habe ich eine Frage, die endlich mal von Chateau Disaster abfällt. Und zwar habt ihr ja schon zu eurem kommenden Album, was jetzt am 4. Februar erscheint, der Podcast erscheint wahrscheinlich danach, habt ihr ja auch schon einige Videos gedreht und veröffentlicht. Wie, weil wir eben auch schon über Außenwirkung gesprochen haben, beziehungsweise darüber, über so Social Media und so. Wie viele Gedanken macht ihr euch über die Außenwirkung und über die Videos?
Voll viel. Also, du hast schon recht, ne? Das ist, weil uns das ja auch wichtig ist und wir auch wissen, dass das, also es gibt nichts Cooleres, wenn ein Song, also wenn ein guter Song auf gute Bildsprache trifft, finde ich. Also wenn das zusammenpasst. Dementsprechend viele, man könnte schon fast sagen, Sorgen machen wir uns immer so, ob das dann, ob das unserem eigenen Anspruch genügen würde, wenn wir von außen drauf gucken würden. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn du eine Single machst, irgendwie, dann muss das Instagram-Game ja auch kicken.
Klar. Ihr seid ja auch, habt ja auch gelernt bei Mirko von Uncle M, also es ist eine Uncle M-Schule. Da muss ja, das Social Media Game kicken.
Du kennst es, ne? Also.
Ja. Been there, done that.
Ja. Ich meine, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen negativ konnotiert, ne? Ich meine, es ist ja durchaus auch nichts Schlechtes, so, ne? Also, wenn man sich da viel Gedanken drum macht, dann, wenn es dann irgendwie gut funktioniert, kann es ja der Musik eigentlich auch sehr viel Gutes tun, ne? Also, abseits von diesem Selbstanspruch, dass man das ästhetisch passend machen möchte. Das heißt, ja, irgendwie ist da sehr, sehr viel Hirnschmalz reingegangen. Vor allem zusammen mit Mario. Farbtonvideos. Mit ihm zusammen haben wir das produziert. Und auch zusammen mit Freddy, der jetzt auch bei Farbton mitmacht. Ne? Das ist so, dass das so Zweiergespann, mit dem wir viel der englisches Wort der Visuals gemacht haben. Ne? Genau.
Weil ich war so, es war so ein frischer Wind, klingt jetzt irgendwie doof, aber ich habe super lange nicht mehr wirklich viele Musikvideos geguckt, weil es halt total oft das Gleiche ist. Also das letzte Video, was mich richtig gekriegt hat, war letztes Jahr von Spirit Box das Constance-Video. Habe ich Rotz und Wasser geheult, habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast erzählt, weil das so ein gut gemachtes Video war. Und jetzt eure fand ich faszinierend. Weiß ich nicht, das war irgendwie so poppig, fröhlich, aber halt passend zum Inhalt jeweils. Also zum Beispiel das Sanctuary-Video fand ich irgendwie mega cool, weil es passiert auch einfach gar nicht viel. Du räumst halt einfach eine Kiste aus und dann geht die Kamera auf und du stehst einfach mitten auf einem Feld. Aber da, man merkt halt, dass da super viele Gedanken auch reingeflossen sind. Und der Inhalt des Videos auch zum Song passt. Das hat mich nochmal positiv gekriegt und mich, also ehrlich gesagt, muss ich vielleicht auch nochmal öfter Musikvideos gucken.
Ja, voll. Ey, als wir angefangen haben, für das Album zu planen, haben wir auch kurz überlegt, hey, machen wir überhaupt Musikvideos? Weil es ist ja irgendwie ja schon so, Musikvideos sind teuer, es kann schnell auch irgendwie albern aussehen. Hier, Philipp von Smile & Burn hat mir mal gesagt, sein einziger Anspruch an Musikvideos ist, Hauptsache nicht peinlich. So. Aber also der Grat ist ja schon oft auch schmal. Ne?
Ist so,
und dann, keine Ahnung, gucken das so 3000 Leute und dafür hat man dann irgendwie so 2000 Euro ausgegeben. Mhm. Also, keine Ahnung. Deswegen haben wir lange überlegt, ob wir es überhaupt machen. Aber dann gab es so viele konkrete Ideen, zum Beispiel eben für Meet for Youth oder für Konnichiwa, dass wir gesagt haben, hey, also dann lass es uns einfach machen, solange es nicht Band spielt in, keine Ahnung, Fabrikhalle.
Ja, so. Ja, genau, das hatten wir letztens auch, aber das ist ja mehr so ein Metalcore-Phänomen in der Fabrikhalle. Ja, alles ist so im Grau, kalt, überall Farbe, also Sättigung rausgezogen.
Ja, 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 deswegen, Lost Place-mäßig. Ja.
Genau, deswegen fand ich eure da wieder etwas erfrischender, muss ich sagen.
Cool, also es freut mich voll und ich glaube aber, also ich kann das sagen, weil viel von diesen Credits geht halt an Mario. Ne? Als wir angefangen haben, mit Mario zu sprechen, war er auch so ganz klar, hey, lass es uns voll gern zusammen machen, aber lass bitte kein Metalcore-Video machen.
Ja. So. Dann hast du eben auch schon angesprochen, Philipp von Smile & Burn. Ihr habt auf eurem Album diverse Features von unter anderem Smile & Burn. Koji kannte ich vorher nicht. Und wen habt ihr denn noch dabei? Be Well und Nervous, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Ja. Und da habe ich mich gefragt. Also, es sind sehr viele Feature und ich finde, die Songs. Warte, nee, vielleicht stelle ich erst die Frage. Wie seid ihr vorgegangen bei der Überlegung, wer Features machen soll? Also habt ihr gesagt, okay, wir wollen gerne mit Smile & Burn arbeiten, wir wollen mit Be Well arbeiten, oder habt ihr einen Song geschrieben und habt dann gedacht, Mensch, da würden aber Smile & Burn gut reinpassen?
Letzteres. Also, okay. Ich sag mal, die Songs haben wir geschrieben, bevor wir überhaupt das Kalkül hatten, irgendwie ein Feature drauf zu packen. Mhm. Ich glaube, also es war, ich würde sagen, 50-50. Ne? Man muss ja keinen Shit-Talk betragen hier. Einerseits ist es natürlich auch irgendwo so ein Promo-Move. Ne? Das ist ja, was zum Beispiel den Spotify-Algorithmus oder so angeht und auch so die Aufmerksamkeit, die eine Single bekommt, wenn zwei Artists dahinter stecken, durchaus förderlich. Ne? Also so viel Kalkül war schon hinter, dass wir dachten, hey, lass, keine Ahnung, wenn es im Rap gut funktioniert und es dort auch nicht wack ist, das zu machen, warum sollte es im Punkrock und genau, voll cringe ist das bessere Wort dafür. Aber also warum sollte das nicht im Punkrock oder Hardcore irgendwie cool sein? Ne? Vor allem ist es ja nicht so, als würde man seine Band als Werbefläche für irgendeinen Arschkonzern verkaufen, sondern man hat irgendwie einen Grund, was zusammen zu machen. Wenn es zum Beispiel keine Shows sind, dann vielleicht ist es halt Musik. Ne? Das heißt, das Kalkül gab es schon. Andererseits war es dann aber schon so, dass wir dachten, hey, lass mal Artists fragen, wo das auch Sinn ergibt. Wo man nicht so, also weißt du, nicht so, also warum featuret jetzt die große Metal- oder Pop-Punk-Band aus Australien bei uns? So, mit dem man davor noch nie was zu tun hatte. Ich meine, auch das finde ich nicht verwerflich, das finde ich auch okay. Ne? Manchmal kommen da auch coole Sachen bei rum. Aber es hatte sich dann irgendwie schon auch besser angefühlt, das nicht zu machen. Ne? Sondern KünstlerInnen zu fragen, mit denen wir vorher in irgendeiner Weise schon Kontakt hatten. Smile & Burn zum Beispiel, mit denen waren wir auf Tour, als der 14. März 2020 war.
Schön.
Dann Koji hat zum Beispiel für den Inhalt des Songs Konnichiwa total die wichtige Rolle gespielt. Der Song geht ja um anti-asiatischen Rassismus und viel an, ich drück's mal aus als wie nennt man das nochmal? Also, ich habe viel reflektiert über meine Wurzeln, wo ich herkomme, warum ich so aussehe, wie ich aussehe und was es ausmacht und was es mit mir macht. Ne? Und Koji hat so viel diesen Reflexionsprozess angestoßen. Das heißt, das hat inhaltlich total Sinn ergeben, das zusammenzumachen. Bewell war zum Beispiel so, dass Brian McTurn featured ja auf dem Song Sanctuary. Und das ist so der hardcoreigste Track, den wir auf dem Album haben oder sogar insgesamt mal gemacht haben. Wir dachten halt, wie cool wäre es, Brian McTurn auf so einem Hardcore-Song zu haben. Und gleichzeitig ist er halt natürlich glücklicherweise mit Bewell auf dem gleichen Label wie wir. Deswegen war das auch ein sehr kurzer Dienstweg irgendwie. Genau, und ähnlich mit Nervousness haben wir auch auf Tour kennengelernt. So dass es sich irgendwie auch so angefühlt hat, als würde man einfach, also wie ich sagte, ne, als würde man einfach was zusammen machen, ohne dass es jetzt zu verwerflich sich angefühlt hat.
Mhm. Weil ich muss sagen, ich finde alle Features mega gut. Und ich habe mich halt nur gefragt, weil der, wie heißt der Song mit Smile and Burn, ist das?
Distant heißt der.
Distant, genau. Der klingt halt auch einfach noch, also der ist halt so perfekt für ein Feature mit Smile and Burn, dass ich mir halt gefragt habe, was war vorher der Song oder das Feature? Genauso wie bei We Well. Also das ist mit einer der besten Songs, finde ich, auf dem Album. Er ist halt cool. Der kürzeste gefühlt, glaube ich wirklich auch der kürzeste. Aber der gefällt mir auch richtig gut. Da habe ich mich halt gefragt, wie da so der Entstehungsprozess war, weil es halt einfach passt wie Arsch auf Eimer. Bei Koji kann ich es jetzt halt nicht beurteilen, weil vorher waren sie mir unbekannt. Wie seid ihr denn da zusammengekommen? Also wie ist da die Zusammenarbeit entstanden?
Also es gab einen Abend in Münster 2019. Da haben in der Baracke gespielt Nervous und Koji. Die waren zusammen auf Tour. Und im Skaters Palace haben gespielt Satanic Service und Intellectual. So. Mein eigentlicher Plan war, dass ich ins Skaters Palace gehe und mir 90 Minuten lang heftig schnell NoFX-Beat reinziehe. Und weil ich halt irgendwie mit Nervous und Koji bis dahin irgendwie auch wenig am Hut hatte oder irgendwie nicht so viel von denen gehört hatte. Da hat aber Alex, ein Freund von mir, der die Show gemacht hat von Koji, in der Baracke, hat mir geschrieben, ey Hansol, alle sind bei Satanic Surfers. Kannst du mir helfen, diese Show zu machen? Und dann dachte ich, ja klar, warum nicht? Da habe ich da geholfen zu kochen und dann haben die bei mir übernachtet. Und es war so cool. Also hier Koji war das, also die Art, wie sie so auf mich zugekommen sind, war das erste Mal, dass ich angefangen habe zu checken, hey, irgendwie ist es die erste asiatische Person, die ich im Kontext von Punk und Hardcore kennenlerne. Also so richtig kennenlerne als Künstlerin. Ne? Und weil sie auch so eine super umarmende Attitüde, das beschreibt es nicht so gut, aber also die Begegnung war so inspirierend, weil Koji schon irgendwie von sich aus wusste, hey, dieser Reflexionsprozess von, hey, warum bin ich der einzige weiße Mensch hier? Was macht es mit mir, Asiate zu sein in der Punk- und Hardcore-Szene? Dass der bei mir noch nicht so weit war, aber er oder die Person das wahrscheinlich schon vorher durchlaufen hat, ne? Hat das so ganz viel ins Rollen gebracht. Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Und als ich den Song dann fertig geschrieben hatte und auch wusste, dass es irgendwie voll schön wäre und auch Sinn ergeben würde, das zusammen zu machen, habe ich eigentlich nur den Song als Instagram-Link geschickt. Und da hat Koji gesagt, ja klar. Dann hat es noch mal ein bisschen gedauert, die Spuren zu bekommen, weil irgendwie Leben. Aber dann war es irgendwann fertig. Ja,
richtig gut.
Ging recht unkompliziert.
Ich muss sagen, ich habe selten in letzter Zeit Features erlebt, wo ich so gut fand oder so passend fand und auch wo das Feature nicht verschenkt war. Weil ich finde super oft, keine Ahnung, dann hast du irgendwie Hardcore-Band X macht mit Hardcore-Band Y ein Feature, aber du hörst am Brüllen halt auch nicht, wer das jetzt gerade ist. Mhm. Also du weißt jetzt nicht, ist das jetzt, keine Ahnung, der von Counterparts oder ist das jetzt hier der von Knock Loose? Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht unterscheiden, die brüllen mich halt beide an. Ja. Und das finde ich immer schön, wenn da bei so einem Feature sowas gut zur Geltung kommt und es nicht verschenkt ist und man sich denkt, naja gut, da hat halt jemand irgendwie eine schlechte Spur rübergeschickt, hat da überhaupt keinen Effort reingesteckt und hat auch eigentlich gar keinen Bock gehabt.
Ja, ja. Ich erinnere mich noch daran, dass Kutsch mir die Spuren geschickt hat. Es gibt so eine Stelle, wo er das Wort Traditions singt und er singt das so ganz anders, als ich es gesungen habe. Und das fand ich so spitze. Also, weil ich davor halt auch super viel die Platten von Kutsch gehört habe. Und dachte, boah, ist so cool, dieses Wort zu haben auf der Platte. Ja.
Euer Album, wie gesagt, kommt ja Anfang Februar und das wird, habe ich noch gar nicht gesagt, Growth heißen. Ja. Also Wachstum. Was würdest du sagen, war in letzter Zeit, ich habe richtig tiefe Fragen heute, was würdest du sagen, war in letzter Zeit ein Wachstum, was den du durchgemacht hast?
Ich habe im August letzten Jahres, also vor gut einem halben Jahr, habe ich angefangen, im Uniklinikum hier zu arbeiten. Das ist meine erste, also Erwachsenenarbeitsstelle. Und ich würde sagen, seitdem habe ich so viel dazu gelernt. Und ja, ich würde es schon auch irgendwie als, ja, keine Ahnung, Wachstum klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich bin schon dran gewachsen so bisher und wachse auch noch stetig dran. Das ist, ich arbeite da in der Anästhesie. Mhm. Und ich weiß nicht, am Anfang, nach der ersten Woche musste ich einem jeden Tag, als ich nach Hause gekommen bin, eigentlich direkt schlafen gehen, weil sie mich so geschlaucht hat und weil sie so, mir so viel abverlangt hat. Und mittlerweile kann ich so ein bisschen darauf zurückgucken und merke schon, dass ich ein paar Sachen schneller kann und besser kann als damals. Obwohl ich natürlich halt trotzdem noch total blutiger Anfänger bin. So. Also so ist nicht. Ne? Aber das ist recht eindeutig so eine große Lebensveränderung, ne, wo ich sagen würde, dass ich daran gewachsen bin.
Ist das was, was du gelernt hast? Oder, also wenn du darüber reden willst, wenn nicht, dann nicht. Also ist das der Job, in dem du arbeiten wirst, neben der Musik natürlich?
Ja, voll. Also ich habe die letzten 7 Jahre Medizin studiert.
Okay.
Und Corona hat mir so ein bisschen erlaubt, dass, also das letzte Jahr ist praktisches Jahr, ne? Da arbeitet man schon Vollzeit im Krankenhaus. Mhm. Und durch Corona hatte ich so ein bisschen die Möglichkeit, das alles sehr entspannt durchzuziehen, ohne so Tourstress zu haben. Weil ich dachte mir schon davor so, boah, 30 Tage Urlaub, ich kann mir den zerlegen, wie ich will, aber boah, es wird schon ein bisschen tough so mit Touren gleichzeitig, aber also in dem Sinne war das schon etwas entspannter. Und auch der Grund, warum ich jetzt angefangen habe zu arbeiten. Ich mir dachte, ey, wenn eh keine Konzerte zuverlässig gehen, kann ich auch arbeiten.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, du hast es eben schon kurz angerissen. Ihr habt auf eurem Album auch politische Themen, sprecht ihr natürlich an. Und du hast eben auch schon eins der Themen angerissen. Möchtest du da oder würdest du da gerne noch tiefer drauf eingehen, welche politischen Themen ihr auf eurem Album aufgreift und warum oder mit welchem Hintergrund?
Ja, voll. Also die eine Sache, über die wir jetzt ja schon kurz gesprochen haben, ist das Thema anti-asiatischer Rassismus oder, um es breiter zu fassen, einfach, auch wenn es ein bisschen komisch vorbelastet ist, kulturelle Identität. Also so ein bisschen sich das selbst bewusst werden, was für Wurzeln ich habe, was das bisher für Konsequenzen in meinem Leben hatte. Und so ein bisschen meinen Platz zu suchen. Ne? Also auch, es geht viel darum, dass ich so selber hinterfrage, was hatte ich eigentlich so für weirde Gedanken, als ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe es schon irgendwie an ein paar Stellen gesagt, ne? Also das Weirdeste war eigentlich immer so, dass ich bis ich Anfang 20 war, mir regelmäßig gewünscht habe, weiß zu sein. Oder dass ich so oft auch vermieden habe, andere Asiatinnen in so einer Gruppe zu treffen, weil ich keine Lust hatte, dass das das definierende Feature von uns ist. Also, dass man, wenn ich jetzt mit dem einzigen anderen asiatischen Kind so in der Schule abhänge, dann wollte ich nicht, dass Leute auf uns gucken und sagen, hey, guck mal, da sind die Asiaten so. Und das so ein bisschen zu verarbeiten und zu checken, dass das alles irgendwie, dass das nicht cool ist irgendwie. Und dass das irgendwie viel mit mir gemacht hat, ohne das zu wissen. Weil als ich Koji kennengelernt habe, gab es auch so Gespräche, wo man meinte, hey, es ist irgendwie spannend, wie du mit deinem Schmerz umgehst und wie du mit deinem, also einfach mit der Tatsache umgehst, dass du ein Asiat in Deutschland bist. Mhm. Ungefähr so war die Formulierung, mehr oder weniger. Und damals dachte ich so, hä, was für Schmerz, Alter? So, ist alles cool. Bis ich dann halt so nachgedacht habe über solche Dinge, ne? Und ich dann festgestellt habe, dass das auch viele, also was Koji als Schmerz beschrieben hat, ne? Dass es viele Sachen gibt, die man bisher einfach nur noch nicht so durchstiegen hat. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch die Sache, ich spreche zwar Koreanisch, aber nicht so super gut Koreanisch. Und mir fällt es immer relativ schwer, mit meinen Großeltern zu sprechen oder eher mit meiner Oma. Und ich wusste halt ganz lange nicht so, warum ich das so unangenehm finde, ne? Aber auch, also doch, ich wusste, warum ich das unangenehm finde, aber einfach, weil ich nicht gut Koreanisch spreche und mich nicht gut artikulieren kann und so weiter, ne? Zum Beispiel auch, was so Lebensentscheidungen angeht. Und dann auch da festzustellen, hey, dieses, dass es mir das unangenehm ist und dass mich das stresst und dass das irgendwie blöd ist, ne? Das ist auch ein Teil, einfach Teil davon, ne? Dass man das einfach auch lange ausgeblendet hat, dass es ein Problem ist, das ganz viele Leute nicht verstehen, glaube ich, ne? Außer man selber in so einer ähnlichen Situation.
Wolltest du auch einfach nie wirklich Koreanisch sprechen? Also hast du dich darauf konzentriert, Deutsch zu sprechen, weil du einfach nicht Koreanisch sprechen wolltest?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gute Frage.
Weil ich habe letztens so einen Artikel gelesen. Ich folge einer bei Instagram, die ist Russin und ist auch sehr früh nach Deutschland gekommen. Und die hat, glaube ich, in der FAZ einen Artikel drüber geschrieben, dass sie einfach ihre Muttersprache Russisch verlernt hat, weil sie nicht Russisch sprechen wollte, weil sie Deutsch sein wollte.
Ich glaube nicht. Also ich erinnere mich daran, dass mein Vater mir zu Hause immer gesagt hat, hey Hansol, wenn du zu Hause bist, dann sprich doch Koreanisch mit uns. Und ich spreche mit meinen Eltern auch fast ausschließlich auf Koreanisch. Mhm. Also größtenteils würde ich sagen. Mit meiner Schwester zum Beispiel spreche ich fast nur Deutsch. Und es gab aber, glaube ich, nie den Moment in meinem Leben, wo ich mich so aktiv dafür entschieden habe, ich will jetzt Deutscher sein.
Ja, okay. Das ist ja schon mal gut.
Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass ich bin im Allgäu aufgewachsen, also im tiefsten Südbayern so. Und da gab es einfach keine anderen KoreanerInnen. Ne? Das heißt, die einzige Person, mit der ich Koreanisch sprechen konnte, waren meine Eltern zu Hause. Und alle anderen Personen in meinem Umfeld waren halt deutschsprachig. Das heißt, ich glaube, ich hatte einfach vielleicht wenig so Kontexte, wo mir das was gebracht hätte, irgendwie.
Ja. Ja. Ich finde, das ist ja ein Riesenthema. Also es ist super wichtig, das einfach mal aufzudecken. Also ich habe letztens was gesehen bei Instagram, bin ich auch drüber gestolpert. So ein Make-up-Trend, Foxy Eyes, wo man sich die Augen so schminkt, dass es aussieht, als hätte man halt asiatische Augen. Und dass sich da halt total viele eben drüber aufgeregt haben, berechtigterweise. Und dann andere total unverständnisvoll waren, weil sie es einfach nicht verständnislos, weil sie es einfach nicht gecheckt haben, warum das jetzt irgendwie nicht cool ist. Und deswegen ist es einfach ein Thema, was noch viel größer gemacht werden muss.
Das gleich, also hier kennst du diese Promo-Fotos von Ariana Grande.
Ja klar, gut, die hat ja aber auch schon jede Ethnie durch, ne?
Voll. Also, und nächstes Jahr ist es noch wieder eine andere, ne? Und auch da ist es halt wieder so, ne, dass viele Menschen die dafür einfach jahrelang gehänselt worden sind, ne? Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen sehr skeptisch begutachten, wenn das jetzt auf einmal Trend ist, ne?
Ja.
Genau. So ist das.
Also da auf jeden Fall die Songempfehlung Konnichiwa.
Genau.
Von euch.
Also es gibt noch einen anderen Song, der so ein bisschen darüber spricht, der ist Western Dream. Der hat aber so eine gewisse Schnittmenge mit einem anderen großen Thema auf dem Album, das so sehr punkig und sehr platt, könnte man das als Kapitalismuskritik vielleicht benennen. Ich meine, das fasst schon ganz gut zusammen. Ne? Ich hoffe, oder wir hatten zumindest den Anspruch, da so ein bisschen differenzierter drüber zu sprechen. Also es geht viel darum, so auf sich zurückzuschauen und seine Privilegien zu checken, ne? Zu gucken, wie man aufgewachsen ist und gleichzeitig aber zu verstehen, dass man wie für so vieles andere kann man für seine Privilegien meistens ja nichts. Ne? Also ich hatte zum Beispiel das Privileg, in einer Familie aufzuwachsen, die mir eine gute Bildung ermöglicht hat, die mir mein Studium ermöglicht hat, wo ich jetzt mit 25 Jahren irgendwie verhältnismäßig gut dastehe. Ne? Wenn ich jetzt, also klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich meine, es hätte auch blöder laufen können, so, ne? Und dann auch zu verstehen, dass es jetzt nicht daran liegt, weil ich besonders schlau bin oder so, sondern einfach.
Vielleicht schon.
Vielleicht auch schon, ja. Aber, also, dass einfach viel daran lag, ne, dass man Glück hatte und dass man eine gute Grundvoraussetzung gefunden hat. Ne? Und dann aber zu checken, was man damit macht, ne? Ob man jetzt, diese Privilegien, die man genießt, auch versucht dafür einzusetzen, dass, keine Ahnung, dass es nicht nur einem selbst gut geht. Ne? Wenn ich das so erzähle, merke ich ab und zu, ne, dass ich das, ich habe es gerade schon gesagt, dass es sich so ein bisschen pathetisch anhört, ne? Gleichzeitig mixt sich das mit so einem, mit so einer Art von Kapitalismuskritik, ne? Dass man sich ein bisschen hinterfragt, hey, warum findet man das eigentlich geil, Millionär zu werden? Oder, also ich merke das ja bei mir selber, ne, wenn ich mir jetzt so vorstelle, hey, wenn ich jetzt so 5 Millionen geschenkt bekommen würde, das wäre schon cool. und dann aber auch zu verstehen, ne, dass man viel weiter weg ist davon, Mark Zuckerberg zu werden, als Menschen links und rechts von dir, ne? Also dass es eher darum gehen sollte, Solidarität zu zeigen mit Menschen in Anführungsstrichen deiner Klasse. Ne? Ja. Man, also wie auch immer du es aussprechen willst, ne? Oder deiner sozialen Schicht, whatever. Und darüber hinaus natürlich, ne? Als danach zu streben, irgendwie so reich zu werden, dass die Probleme dich nicht mehr betreffen. Ne? Also da um dieses Thema geht es irgendwie viel. Und also wie gesagt, der versucht es irgendwie etwas intelligenter anzugehen, als es Punkrock vielleicht bisher gemacht hat. Na, das ist jetzt ein hoher Anspruch. Aber vielleicht
kommt die so Punkrock-Elite und gibt dir erstmal eine links und rechts.
Ja, voll, weil also zum Beispiel würde ich so sagen, zum Beispiel so Bands wie Bad Religion oder Propagandi, die kann man ja viel, also den kann man ja auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie nicht eloquent wären oder dass sie nicht intelligent genug wären. Also das meine ich nicht, sondern ich meine, wenn man über Punk und Kapitalismuskritik spricht, dann kommt da ja meistens nichts besonders Wortgewandtes oder Schlaues einem als erstes in den Sinn. Ne?
Wie leicht oder schwer fällt es dir, politische Texte zu schreiben? Weil du bist noch relativ, also du bist ja auch noch jung, so sag ich, die 4 Jahre älter ist, aber du bist ja auch noch jung. Und dann kann man ja sagen, naja gut, ja, der hat jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen, wie schwer oder leicht fällt es dir?
Also ich, im Vergleich zu zum Beispiel der Eat My Soul, wo es so viel um persönliche Beziehungen und so eher Introspektion ging, Introspektion, ist das ein Wort? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ist mir verhältnismäßig einfach gefallen, weil ich wusste eigentlich, was ich sagen will. Es gab ein paar Sachen, die ich eh schon mal so oder so anders mir zurechtlegen musste, weil man darüber ja auch mit anderen Menschen spricht, ne? Die zum Beispiel im Thema Veganismus überhaupt nicht deiner Meinung sind. Das heißt, gewisse Sachen, die man eh schon immer mal sagen wollte, das war schon länger da. Es ging weniger darum, so ein Gewaber von Emotionen jetzt konkret benennen zu müssen. Ne? Mhm. Aber also du hast recht, ne? Wir sind ja alle nicht so alt, wir sind alle Mitte 20. Ich glaube, dass A, Politik schon was mit Erfahrung zu tun hat. Ne? Man kann Dinge besser einordnen, wenn man mehr mitbekommen hat oder mehr, keine Ahnung, mehr Konflikte oder sowas schon mal miterlebt hat. Ne? Ich glaube aber gleichzeitig, man muss gar nicht alt sein, um sich zum Beispiel zu entrüsten.
Um einen Standpunkt auch zu vertreten.
Genau. Oder wütend zu sein, ne? Weil letztendlich ist es ja auch gerade so ein bisschen, also, boah, jetzt kommt aber so ein bisschen Phrasen der Scharei hier so, ne? Also, weißt du, diese ganze Konflikte um Fridays for Future, ne? Also so ein Kind, das Fridays for Future super findet, schreitet am Esstisch mit seinen Eltern so. Und die Eltern wissen jetzt nicht, was genau sie falsch gemacht haben. Ich denke, dass diese Wut durchaus ja berechtigt ist. Nur es gilt ja, das irgendwie auf eine produktive Art zu fokussieren, wenn man möchte. Mhm. Ja.
Ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Aber ich glaube, wir müssen meine 2 letzten Fragen stellen.
Ja, gerne.
Also es ist relativ naheliegend. Du darfst auch gerne mit der naheliegenden Antwort um die Ecke kommen. Worauf freust du dich in der nahen Zukunft?
So in meinem Leben oder so, was die Band betrifft?
Was du sagen möchtest.
Wow, ey. Also ich freue mich darauf, neue Songs aufzunehmen.
Also schon wieder, ja, das Album kommt doch jetzt erst.
Ich weiß, also ich weiß, voll gut. Also ja, keine Ahnung, das Album kommt ja in 4 Wochen raus, ne, aber wir haben jetzt angefangen, neue Songs zu schreiben. Wir haben
nächstes Shoreline-Album Ende des Jahres.
Boah, das wäre no cool, pressure. Ne? Das wäre cool, ne? Aber ich glaube, so schnell geht's nicht. Aber das macht mir gerade sehr viel Spaß. Ne? Vor allem, weil die Songs auf dem Album sind für mich ja schon wieder relativ alt.
Ne? Ja, das ist immer der Klassiker, ne?
Dementsprechend hyped bin ich immer, wenn wir neue Songs schreiben. Aber natürlich, und das ist wahrscheinlich die naheliegendste Antwort, so freue ich mich drauf, dass das Album endlich rauskommt. Wir mussten es ja einmal schon verschieben, also zumindest in unseren Kalendern, bevor wir es angekündigt haben, wegen Vinyl. Vinyl ist jetzt aber vorgestern angekommen. Juh. Das heißt, das ist auch jetzt irgendwie abgehakt. Und diesen ganzen Batzen an Vorbereitungen und Arbeit und Geld und bla 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 bla, du kennst es, das jetzt endlich zu veröffentlichen, das ist auf jeden Fall ein großes Laster, das dann abfällt. Ja.
Das glaube ich dir. Abgesehen von eurem Album, was erscheint, hast du schon ein Album oder ein Release, sei es jetzt eine EP oder irgendwas, worauf du dich dieses Jahr freust?
Also du hattest mir ja in der E-Mail schon geschrieben, dass du vielleicht das fragst. Und da dachte ich mir, oh, ich habe schon gedacht, so, oh, mir fällt nichts spontan ein, ich sollte davor nachdenken. Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Das Ding würde ich jetzt nicht auch schon Interviews gemacht haben, vor allem die jetzt in den nächsten paar Wochen erscheinen, hätte ich auch keine Antwort. Deswegen, okay, das ist vollkommen fair.
Lass mich mal nachdenken, was für ein Album kommt denn raus, auf das ich mich so richtig freue? Also hier, es gibt ein Album, ach nee, Alter, ich darf das nicht sagen. Alles gut.
Okay, wir werden es irgendwann erfahren, wir werden es irgendwann auflösen.
Pass auf, es gibt einen, und das ist so generisch, dass es auf sehr viele Menschen zutreffen würde, deswegen denke ich so, okay, es gibt einen Frontmann einer amerikanischen Punkrock-Band, die in den 2000ern vor allem sehr erfolgreich war. In Klammern, es war mal eine Fat-Track-Band, der jetzt ein Solo-Album rausbringt. Und der hat schon mal ein Solo-Album rausgebracht. Das zweite ist aber durchaus full-bandiger als das erste. Also, dass das jetzt schon draußen ist, das ist so Akustikkram. Das zweite ist jetzt so ein bisschen rockiger, würde ich sagen. Boah, ist das vielleicht, also es ist 50-50 Chance. Entweder ist es jetzt voll spannend oder es ist einfach komplett lame. Aber ich habe zwei Songs gehört davon und einer ist ungelogen, glaube ich, der beste Song, den ich das ganze letzte Jahr gehört habe. Deswegen kann ich es kaum erwarten, dass es rauskommt. Falls es soweit ist, können wir, ach, keine Ahnung, es interessiert dann wahrscheinlich eh keinen mehr, dass ich es auflöse. Aber ja, Punkt.
Machen wir dann in der Instagram-Story.
Ja, voll.
Sehr schön.
Ja, keine Ahnung, dir. Ich glaube, es war eine lahme Antwort. Ich habe keinen Shoutout gegeben, okay. Aber mir fällt nichts ein, tatsächlich. Bestimmt. Hast du denn ein Album, auf das du dich freust?
Ja, scheiße, dass du jetzt fragst. Natürlich auf das Shoreline-Album Anfang Februar. Nee, also ich habe auch bisher nur ein Album gehört fürs Fuse, auf das ich mich freue. Das kommt, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, das kommt auch am 4. oder eine Woche vorher. Okay. Und zwar ist das Rolo Tomassi-Album, was jetzt rauskommt. Mit denen habe ich auch ein Interview dazu gemacht. Das ist jetzt im neuen Fuse, was erscheint.
Das habe ich vorhin gelesen.
Ah, guck mal. Ja. Du hast das Fuse schon bekommen, ich noch nicht.
Also ich habe das PDF gelesen.
Ach so, clever. Okay, genau, auf das Album freue ich mich auf jeden Fall.
Warte mal, bist nicht du die Person von uns beiden, die beim Fuse arbeitet oder Fuse-Sachen macht?
Ja. Aber ich habe vergessen, dass es das PDF ja gibt.
Ja, Dennis, give me a raise.
Ja. Super, okay. Es war ein sehr schönes Interview mit dir. Und,
ja, hat mich gefreut.
Viel, viel Spaß am Release-Tag und bis bald.
Danke, Britt. Hoffentlich bis bald. Bleib gesund.
Du auch.
Dann mal tschüss.
Dann mal tschüss.
Tschüss.
Ja, Mensch. Der Han Sol, ja, super Typ.
Das dritte Tschüss am Ende kam übrigens von Han Sols Freundin, die im Hintergrund scheinbar die ganze Zeit zugehört hat und sich ein bisschen über unsere ausartende Verabschiedung lustig gemacht hat. Danke dafür. Ja. Ich habe sehr gelacht, als ich das gehört habe.
Hervorragend. So, ja, das neue Album Growth heißt das. Ist ja auch für, sag ich mal, für den Deutschen an sich ist das ein gemeiner Titel, ne? Mit TH am Ende. Ja. Growth, vor allem, wenn du es häufiger sagen musst. Ich find's ziemlich cool, muss ich sagen. Ich fand die Platte ziemlich gut, ey. Das ist so, ja, die haben einen guten Schritt nach vorne gemacht, finde ich, von der vom letzten Album.
Ja, und ich finde auch, also das habe ich auch da im Interview komplett gesagt, ich finde die Features gut, ich finde die Videos gut. Also ich finde, das ist alles in allem mega gelungen und auch das kann ich jedem nur empfehlen, sich anzuhören.
Brits Seal of Approval.
Yes, genau. Da gibt es einen Stempel und den setze ich da drauf. Das setze ich da drauf. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
Das ist doch schön, ja. Ich habe auch Bock auf die Platte. Ja, Mensch, ey, dann sind wir heute schon wieder durch. Schön über NFTs gequatscht. So.
Keine Ahnung davon, aber.
Aber einfach mal eine Meinung haben.
Einfach mal eine Meinung haben.
Wie gesagt, mir ist das Thema schon ein, zwei Mal aufgefallen und ich habe da auch wirklich ich sah auch schon Bands, die gepostet haben, so, ey, wenn wir NFTs hätten, wäre das was für euch? So, wo ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte macht dieses Fass nicht auf, aber mal sehen, ob das irgendwie in der Musikszene Fuß fasst. Ich hoffe es ja nicht irgendwie, keine Ahnung. Also das ist...
Und wenn, dann werden wir bestimmt hier nochmal drüber sprechen.
Mit Sicherheit. Britt, ey, ne, vielen Dank für deine Zeit.
Gleichfalls.
Und ich würde sagen, dann sprechen wir uns jetzt in zwei Wochen wieder, ne?
Ja, in zwei Wochen würde ich auch sagen. Das ist ein guter Rhythmus.
Ja, ey, wir hatten halt so viele Interviews gerade, aber jetzt entspannt sich die Lage wieder ein bisschen. Wir können wieder auf den zweiwöchigen Rhythmus gehen und es gibt ja jetzt auch noch andere Podcasts, die ihr hört, ne? Die
ist ja nicht so, als gäbe es das Fuse nicht auch dienstags und mittwochs.
Ja, genau. Mittwochs für Steady-Abonnenten natürlich und dienstags, genau, dann wollte ich noch kurz was zu sagen, und zwar die Radiosendung, die ist ja im Moment so Spotify-exklusiv. Jetzt hat aber Neil Young gesagt, dass Spotify gar nicht so cool ist und deswegen gibt es ab nächster Woche tatsächlich auch die Möglichkeit, die Radiosendung nicht bei Spotify zu hören, sondern woanders. Da aber dann erst nächste Woche zu mehr. Also von daher, wenn ihr bis jetzt keine Spotify-Premium- User seid, gut für euch, und aber trotzdem die Sendung hören wolltet, das war schlecht für euch bislang, aber ab nächster Woche, wie gesagt, gibt es da auch eine andere Möglichkeit, das
und
zu hören.
Und welche Möglichkeit es gibt, hört ihr nächste Woche in der Radioshow.
Ja, genau. Nee, ich finde ich das vorher schon online an oder so, also folgt mir auf Instagram und und da erzähle ich euch auch, wo dieses tolle Kissen herkommt, weil so viele gefragt haben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das Kissen ist aber wirklich sehr schön. Das ist, liegt auf deinem gelben Sofa und es ist schwarz-weiß gemustert.
Ich glaube tatsächlich, es ist einfach von einem Ikea, von einem schwedischen.
Das ist schwedischen egal, wir sind nicht öffentlich-rechtlich.
Ach ja, stimmt, ne? Ja. Ich glaube, es ist von Ikea irgendwie.
Okay. Cool, cooles Kissen.
Ja.
Wollte ich dir schon immer sagen.
Ja, danke schön. Gut, Britt, was ich auch schon immer sagen wollte, ist tschüss, ne?
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.